Aber da ist die Frage, kommt da jetzt wirklich was Neues? Will man überhaupt was Neues? Wird es ein geregelter Übergang? Wird es doch wieder unruhig? Da kommt SAP nicht so richtig zur Ruhe.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute müssen wir Sie informieren über die wohl wuchtigste Wette der deutschen Wirtschaft, die in den nächsten Monaten an Schwung gewinnen soll und auch muss. Bevor wir loslegen, machen wir einen sekundenkurzen Test mit Ihnen, der uns zum Thema führen wird und auch später im Verlauf des Podcasts nochmal beschäftigen wird. Wir sagen Ihnen ein Stichwort, Sie überlegen, welches Unternehmen wir wohl dahinter verbergen. Christina, könntest du bitte?
Na klar, Waldorf.
Waldorf ist das Stichwort. 21, 22, 23, genau SAP. Unser Thema heute lautet: Massive Restrukturierung bei SAP, wie der deutsche Börsenüberflieger die Problemthemen KI und Cloud doch noch hinkriegen will. SAP aus Waldorf ist mit 215 Milliarden Euro Börsenwert das wertvollste deutsche Unternehmen, ja, eben an der Börse, weit vor Unternehmen wie Mercedes-Benz oder Siemens beispielsweise. Vor allem aber, und darum soll es heute gehen, seit ein paar Wochen schmeiße ich dieses Unternehmen aus Waldorf in die größte Technologieschlacht, die die Weltwirtschaft seit Jahrzehnten gesehen hat. Die um die Herrschaft über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es geht gegen Google, es geht gegen Microsoft, es geht gegen das gefühlt gesamte Silicon Valley und Tausendschaften chinesischer Softwareingenieurinnen und Softwareingenieure. Es geht also gegen die Creme de la Creme der globalen Softwarekompetenz. Ja, und wie man diesen Kampf in Waldorf annimmt und ob Deutschlands wertvollstes Unternehmen überhaupt eine Chance hat, darüber wird uns heute die Frau informieren, die Sie gerade schon gehört haben, meine Kollegin in der Redaktion des Manager-Magazins, unsere Tech-Reporterin Christina Kiriasoglu. Guten Morgen, Christina.
Ja, hallo Sven, auf geht's, ne?
Auf geht's, genau. Ja, Christina, es gibt ein paar Unternehmen, da wird der Konzernstandort ständig und gern als Ersatzwort genommen, bei anderen wiederum gar nicht. Hast du eine Idee, warum SAP und Waldorf so ein Begriffspaar sind?
Ja, also spontan, weil es da sonst nichts gibt, ob das überhaupt fair ist. Ich glaube schon. Dieses Dorf hat tatsächlich nur 16.000 Einwohner und es ist ganz klar, SAP prägt Waldorf und auch die ganze Umgebung.
Also so ein Standort eines Hauptquartiers macht etwas mit der Kultur des Unternehmens und umgekehrt, du sagst, es prägt. Wie denn? Also was macht beispielsweise Waldorf besonders? Was ist da anders? Was ist da speziell?
Ja, also vielleicht so anekdotisch, als ich angefangen habe, über SAP zu berichten, da haben Leute immer zu mir gesagt, warst du denn mal in Waldorf? Weil dann verstehst du das alles. Es war aber Covid, deswegen hat es tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich dann das erste Mal hin konnte. Und ja, wenn man da dann einfährt, dann sieht man vor allem Spargelfelder und einen Bahnhof, von dem man kaum wegkommt, wenn man kein Taxi vorbestellt hat. Es ist einfach, ja, ganz schön im Abseits. Und bei meinem letzten Besuch sagte mir auch ein Topmanager, dass er selbst noch nie einen Abend in dem Ort Waldorf verbracht habe. Also was bedeutet das? In größeren Städten, da triffst du andere Menschen von anderen Konzernen, hörst, was sie machen, was sie beschäftigt und öffnest einfach deine Perspektive. In Waldorf ist SAP einfach der Nabel der Welt.
Und inwiefern das für die Situation jetzt prägend ist, in die SAP reinsteuert, dazu möchte ich dich gleich befragen. Erst aber mal wieder so eine Bestandsaufnahme, wie wir das gern machen hier bei das Thema. Wo stehen wir eigentlich? Wie ist der Status quo? Also SAP, wofür ist SAP der Spezialist global, weltweit und auch in führender Rolle?
Ja, also SAP steht für Systemanalyse, Programmentwicklung. Was heißt das? Also sie machen ERP-Software, das steht für Enterprise Resource Planning. Es gibt Leute bei SAP, die sagen, sie haben sich erstmal eine ganze Liste an Abkürzungen ausgedruckt, als sie angefangen haben, da zu arbeiten, um einzusteigen. Also wer jetzt denkt, es ist kompliziert, der liegt richtig. So, also was umfasst das? Alle kritischen Softwarelösungen, die man für eine Unternehmensführung braucht. Also für die Buchhaltung, Personalmanagementsystem, für den Einkauf, für die Beschaffung. Und SAP konnte da Ende der 70er Jahre eben wirklich die Standards definieren und damit auch zum Weltmarktführer werden. Jetzt aber kommen eben zwei Tech-Trends, die SAP auch echt herausfordern.
Und welche sind's?
Ja, das sind Cloud und künstliche Intelligenz. Also natürlich Trends, die jetzt schon da sind, die nicht erst kommen, aber sich eben immer weiter verstärken. Und das bedeutet, dass eben zum einen Thema Cloud die Systeme der Unternehmenskunden eben immer mehr in die Cloud verlagert werden und nicht mehr auf Servern vor Ort laufen. Für SAP ist das eine Herausforderung, weil auf den Servern vor Ort diese ganzen Softwarelösungen von SAP halt wild modifiziert wurden, von Beratern ganz stark individualisiert wurden für die Unternehmen. Es ist alles sehr komplex geworden. Wenn man das jetzt in die Cloud verschieben will, dann wird es wirklich teuer und es ist sehr unklar für viele Kunden, wie teuer eigentlich. Deswegen zögern jetzt viele ihre Lösungen eben mit SAP von den Servern auf die Cloud, also von den Servern vor Ort auf die Cloud halt umzuziehen.
Und sag nochmal, was bringt das, in die Cloud zu gehen?
Also an sich bringt es, dass man natürlich aktuelle Softwareversionen viel leichter aufspielen kann. Man muss nicht mit der Software auf der Diskette sozusagen vor Ort hinfahren und auf jeden Rechner sozusagen die neueste Version aufspielen. Das heißt, man kann viel schneller innovativere Lösungen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufspielen.
Okay, und das zweite ist KI.
Genau, KI. Druck ist riesig, das wissen wir inzwischen alle. Ne? Die Entwicklungen sind rasend schnell. Milliarden werden reingepumpt in die Entwicklung auch von Unternehmenssoftware, die von KI eben getrieben wird. Alle möglichen Unternehmen, Konzerne und Startups wollen da irgendwie an die Spitze. Das ist große Konkurrenz für SAP, die für sich eben auch den Anspruch definiert haben, die Nummer eins in der Unternehmens-KI zu werden.
Ja, das ist wirklich ein hoher Anspruch. Der Konkurrenzkampf geht gegen die gesamten Größen eigentlich, wenn ich das richtig sehe. Was ist denn so das daneben das Ziel von Christian Klein? Was ist sozusagen seine inhaltliche Vision?
Ja, also er hat mir erzählt beim Gespräch in Walldorf, dass die KI-Lösungen irgendwann eben über alle Softwares laufen sollen, die SAP so entwickelt. Das bedeutet, die Daten aus der Buchhaltung, aus den Lieferketten, zusätzliche Daten über Wetter und so weiter sollen alle ausgewertet werden können mit einem, also sozusagen Super-Algorithmus, der einem perfektes Lagebild auswirft und eben Prognosen ermöglicht. Also Klein hat zum Beispiel gesagt, dass man dann dem Programm befehlen kann, gib mir eine Übersicht über meine Lieferanten, zeig mir, wie ich meine Produktion anpassen muss, damit ich nachhaltiger werde, ohne dass sich das negativ auf meinen Gewinn auswirkt. Und ja, solche Dinge sollen dann möglich werden. Soweit sind sie aber noch nicht.
Das ist in der Tat ein spezielles Szenario, irgendwie auch in gewisser Weise glänzend, aber dann, wenn ich mir das so vergegenwärtige, würden dann größte Teile des Managements und ich traue es mich kaum zu sagen, auch viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts möglicherweise überflüssig werden oder überdramatisiere ich hier.
Na, also das ist natürlich die große Frage, ob wie viel wird überflüssig, verlagern sich nicht einfach auch nur die Berufsprofile und inwieweit will man wirklich dann einen Algorithmus alles entscheiden lassen. Ich denke, das ist ja zumindest auch das, was alle Konzerne im Moment noch sagen, dass immer noch Menschen da sitzen müssen, schauen müssen, ob die Analysen erstmal überhaupt auch korrekt und sinnvoll sind. Solche Ergebnisse, das nennt man Halluzination, gerade was so bei generativer KI passiert. Also das heißt, es sieht so aus, als hätte man ein super Ergebnis, kann aber sein, dass es gar nicht so stimmt. Ja, da muss man schon genau reingucken, aus welcher Quelle kommt das jetzt und wollen wir uns da wirklich so drauf verlassen. Also die Entscheidung muss schon noch ein Mensch treffen. Das ist zumindest der Stand jetzt. Mal sehen, ob SAP das überhaupt so gelingen wird, denn in der Vergangenheit gab es auch schon zwei Versuche, eine Organisation für KI aufzubauen, ohne Erfolg. Und ja, um das jetzt eben schaffen zu können, sage ich mal, da drückt die Zeit. Mal sehen, Klein hat ja jetzt beim großen Konzernumbau die KI eben erneut explizit bedacht und will eben aufholen. Jetzt muss er da liefern.
Ja, du hast in einem großen Beitrag, einer großen klugen Analyse, die wir auch verlinkt haben natürlich in den Shownotes und die ich zur Lektüre sehr empfehle, beschrieben, was Christian Klein in den vergangenen Wochen da angestoßen hat. Ein großer Umbau. Führ uns doch mal mit auf die Baustelle. Was sind die Eckpfeiler des Umbaus?
Also es ist wirklich eine ganze Menge. Gerne natürlich auch den Text lesen und nochmal der kurze Werbeblock für unseren Newsletter Tech Update. Denn da kommt, wenn wir jetzt am Freitag erscheinen, tatsächlich auch wieder was zu SAP und zu genau diesem Thema. Das können Sie dann auch lesen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber zu den Eckpfeilern des Umbaus. Also einmal wurde ein neuer Vorstandsbereich geschaffen zum Thema Delivery. Das bedeutet, der Vorstand Thomas Saueressig soll sich jetzt darum kümmern, dass die Sorgen der Kunden mal gehört werden, was dieses ganze Thema Umzug in die Cloud bedeutet. Und er muss zusehen, dass die Kunden da zufriedener werden, schneller in die Cloud gehen und in der Cloud dann auch wirklich die ganzen Softwares von SAP benutzen, damit sie nicht irgendwann wieder abbestellt werden. Und dann im Bereich KI gibt es einen neuen Chef, Philipp Herzig, der soll dafür sorgen, dass eben durch die ganze Organisation hinweg jetzt KI mitgedacht wird und in alle Lösungen reinkommt. Und dann würde ich sagen, die dritte große Änderung ist auf dem Bereich COO. Das war vorher so, dass in jedem Vorstandsbereich es quasi ein COO-Teil gab. Das wurde jetzt überall rausgezogen. Und der Mann, der vorher nur Strategiechef war, ist jetzt Strategiechef und COO. Das ist Sebastian Steinhäuser. Und ja, der soll jetzt dafür sorgen, dass die Strategie halt operativ da ans Leben kommt. Auch keine einfache Aufgabe, die sicher eine Menge Diplomatie erfordert.
Also genau, eine Menge Diplomatie erfordert. Andersrum formuliert kann man sagen, der wird da wohl reinregieren. Oder im Idealfall kriegt das hin konsensual, aber in verschiedene Bereiche, Segmente dann reinregieren, damit eben tatsächlich die Strategie umgesetzt werden soll. Also ganz schön großer Umbau. Was sagt denn Waldorf dazu? Wir kommen zurück, ich habe es versprochen, zu unserem Einstieg. Was sagt Waldorf dazu, diese besondere SAP-Kultur, wo Ort und Konzern mehr oder weniger eins sind?
Ja, also mir sagen einige, dass es eben in Waldorf auch so eine ganze Reihe Menschen gibt, die jetzt auch ja keine Lust mehr auf den Wandel hätten, die nächste Veränderung und eigentlich so nun auch auf das nächste Abfindungsprogramm warten. Das passiert ja auch gerade mit Freiwilligen, die gehen sollen, und Stellenstreichung ist auch Teil der Reorganisation. Es wird immer so ein bisschen gesagt, auch wieder im Vergleich, ne, zu anderen großen Metropolen, wo irgendwelche Tech-Konzerne sitzen. In Waldorf hast du halt dann irgendwann vor 20 Jahren mal ein Haus gebaut, deine Familie lebt da, und alternativ gibt's ja eigentlich nicht so richtig dann vergleichbare Arbeitgeber. Deswegen bleibt man dann eben da und, sage ich mal, dann eben mit gemischter Motivation, will ich natürlich jetzt auch nicht allen Leuten unterstellen. Aber es scheint so ein grundsätzliches Problem da eben zu sein. Und so US-Konzerne, nicht, dass das irgendwie vorbildhaft wäre, aber die räumen im Zweifel ja jedes Jahr einmal auf und werfen irgendwie ihre Underperformer raus. Das passiert in Deutschland natürlich nicht, hat auch gute Gründe, aber ja, ne, so viel zu der Personaldecke, sage ich mal. Und ja, aufgrund von dieser Isolation haftet eben auch schon der Führung da immer wieder eigentlich das, oder konstant muss man sagen, der Ruf an, dass es so eine Buddy-Kultur gibt. Also der Eindruck hält sich einfach bei sehr vielen Menschen da, dass es nicht immer nur nach Performance geht, sondern auch nach Kontakten.
Dieses Buddytum, das du ansprichst, das scheint mir auch unter anderem dazu zu führen, dass da Friktionen von Buddies gegeneinander laufen, zumindest auch durch deine Recherchen kommt ja häufig zutage, dass es durchaus Krach gibt, große Auseinandersetzungen über die richtige Strategie. Woran liegt das? Ich würde immer denken, so kluge Köpfe, die sich hauptsächlich um Software kümmern und sich in ihre Codes vertiefen, denen sind derlei Grabenkämpfe eigentlich zu nieder.
Naja, also bei SAP arbeiten natürlich nicht nur Entwickler. Ich glaube, sie hätten sogar eher gerne noch mehr davon. Wobei man auch sagen muss, wenn es nur Entwickler wären, würde es wahrscheinlich auch nicht laufen. Grundsätzlich, also was so Krach und Mitarbeiterzufriedenheit angeht, das hat sicherlich den Grund, dass zuletzt mit dem Schwenk von Christian Klein auf Cloud ja der Börsenkurs erstmal eingebrochen ist. Viele Mitarbeiter halten natürlich Anteile am Unternehmen. Das ist für die dann nicht besonders toll, wenn der Kurs abrauscht. Das hat sich inzwischen erholt. Kommunikation war sicherlich auch ein sehr großes Problem. Dazu kann ich nochmal mein Interview dann eben empfehlen mit dem Strategiechef Sebastian Steinhäuser.
Oh, und dazu kommt diese besondere Lage, in der jetzt SAP ist, dieser extrem harte Konkurrenzkampf in einem riesigen, extrem wichtigen Tech-Trend. Ja, in so einer Situation braucht man eine starke Chefin oder einen starken Chef. Du hast es schon gesagt, in dem Fall von SAP heißt der Christian Klein. Wie geht der mit dieser Lage um?
Ja, also Christian Klein, ich meine, er ist jetzt seit 5 Jahren bei SAP. Es war echt ein mieser...
Also Chef bei SAP, ne?
Genau,
SAP
ist ja, Entschuldigung. Ja. Ja, seit er 19 Jahre alt ist, ist er bei SAP. Das sind dann 24 Jahre, genau. Und seit 5 Jahren ist er CEO. Der Start war schlecht in der CEO-Spitze, noch gemeinsam damals mit Jennifer Morgan. Da gab es nur Streit über die Strategie. Er hat diesen Streit überlebt. Es ging darum, dass die ganzen zugekauften Cloud-Unternehmen unter dem Vorgänger Bill McDermott jetzt eben integriert werden sollen, sodass die Kunden die irgendwie mal zusammenhängend bedienen können. Also für zum Beispiel Personal, Software und Beschaffung. Ja, da musste er, also das war auch wirklich sicherlich keine leichte Aufgabe, musste er halt ran und aufräumen. Es funktioniert jetzt alles besser zusammen, ist sicherlich noch nicht perfekt, aber immerhin. Ja, jetzt nach dieser ersten Phase geht's eben dann doch auch irgendwann mal wieder drum zu erzählen, wo SAP denn eigentlich in Zukunft hin soll. Man kann ja nicht immer nur drüber reden, was jetzt eigentlich schwierig ist wegen der Vergangenheit. Irgendwie muss man auch mal eine Vision entwickeln, nicht nur für den Kapitalmarkt, auch generell sollte man eben eine haben. Und jetzt, denke ich, dieser Strategieschwenk ist eben der erste Schritt, um zu zeigen, was man da jetzt noch alles bringen will. Reagiert natürlich auch wieder auf, sage ich mal, Fehlwüchse aus der Vergangenheit, aber ist eben auch durchaus zukunftsgerichtet. Und da muss Christian Klein jetzt zeigen, dass er das auch so exekutieren kann und eben auch ein CEO für die Zukunft sein kann und nicht nur der Aufräumer der letzten Jahre ist.
Und du hattest vor ein paar Minuten auch die Kommunikation erwähnt, die nicht immer ideal war, sowohl nach außen als auch nach innen. Ist er denn jemand, der vom Typus her und von der Überzeugungskraft seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter dieses Ziel in der KI-Ära eine führende Rolle zu spielen versammeln kann? Hat er diese Überzeugungskraft?
Also mein Eindruck ist, es wird immer besser. Von dem, was ich höre, was die Mitarbeiter so aus den internen All Hands und so weiter erzählen, dass doch irgendwie sie mehr überzeugt sind vom Auftreten, davon, wie man irgendwie mitgenommen wird. Wobei man sagen muss, dass jetzt generell im Moment so ein bisschen unterwandert wird, weil die Stimmung sehr schlecht ist, weil ein neues Performance-Management-System eingeführt worden ist und die Leute wieder zurück ins Büro kommen sollen, 3 Tage die Woche. Und das hat für extreme Unruhe gesorgt in der ganzen Belegschaft. Also das ist sicherlich auch richtig, aber ich denke, so generell haben die Leute das Gefühl, es wird irgendwie authentischer. Und das war so ganz positiv, bis eben jetzt so diese letzten Downer reingekommen sind.
Mhm. Wenn du dir die Situation bei SAP anguckst, die du geschildert hast, und abgleichst dem, weil du da ja auch einen Blick drauf hast, was sonst so in der Tech- und Software-Welt passiert, um eben führend in der Unternehmenssoftware in der KI-Ära zu werden. Wird das, was Christian Klein da angestoßen hat, ja reichen, um auch in Zukunft eine ähnlich dominante Rolle in der Unternehmenssoftware zu spielen wie bislang?
Also SAP wird natürlich da bleiben. Die Frage ist, wie nach vorne raus auch wirklich sehr präsent beim Kunden oder irgendwann eher als Datenquelle. Was natürlich das Szenario ist, was man nicht haben will, wenn man dann keinen direkten Kundenkontakt mehr hat, wenn man meinetwegen nur noch hinter einem Microsoft liegt und die Kunden nur noch irgendwelche schicken Microsoft-Oberflächen benutzen. Kann das jetzt reichen? Also ich denke, dem Standort wünschen wir es alle. Ich habe aber durchaus Zweifel, denn die Probleme Cloud und KI, die waren ja auch vor Christian Klein schon da. Und er muss jetzt irgendwie versuchen, diesen riesen Tanker da auf den richtigen Weg zu lenken, wie auch immer der dann eben aussehen wird. Das ist echt nicht einfach. Und ja, viele Experten sind auch der Meinung, dass der Rückstand in den Bereichen schon groß ist. Ist es verloren? Nein, das glaube ich nicht. Ob das klappen kann, das werden wir sehen und ja dann sicher auch berichten.
Und für die Zwischenzeit sozusagen, worauf wirst du bei SAP in den kommenden Monaten besonders achten, um ermessen zu können, ob es klappt? Oder ob SAP zurückfällt?
Ja, also es gibt ja Ziele, die man sich gesetzt hat. Gerade die Cloud-Zahlen werden sicher zeigen, ob es da eben jetzt wirklich verstärkt dann vorangeht oder nicht. Genauso mit KI-Lösungen und wie viele Kunden KI-Lösungen benutzen. Die muss man natürlich auch mal genau hinschauen, was die Zahlen dann wirklich bedeuten. Aber das sind sicherlich wichtige so Eckpfeiler. Und dann wird es auch noch interessant, weil jetzt im Mai bei der Hauptversammlung tatsächlich ja der SAP-Gründer Hasso Plattner nach irgendwie rund 20 Jahren seinen Aufsichtsratsvorsitz abgeben wird. Das wird schon spannend, inwieweit ja das Veränderungen nach sich ziehen wird, denn er hatte ja auch so eine spezielle Berateraufgabe auch tatsächlich noch in Produktsachen. Jetzt wird jemand kommen, der übergangsweise dann für einen Plattner-Nachfolger sorgen soll. Der Mann heißt Pekka Ala-Pietälä und wurde reingeholt, weil der ursprüngliche Nachfolger dann den findet man jetzt doch nicht mehr so toll. Das war der Ex-Deloitte-CEO Puneet Renjen. Das war jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine wilde Ablöse. Es wird spannend, ja. Also Ala-Pietälä, der kennt SAP sehr gut, war selber 19 Jahre im Aufsichtsrat. Aber da ist die Frage, kommt da jetzt wirklich was Neues? Will man überhaupt was Neues? Wird es ein geregelter Übergang? Wird es doch wieder unruhig? Also da kommt SAP nicht so richtig zur Ruhe.
Christina, ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Herzlichen Dank.
Ja, gerne, Sven.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es mit SAP weitergeht und dem Tech-Standort Deutschland insgesamt, dann empfehle ich Ihnen von Herzen ein Abo des Manager-Magazins. Da ist dann alles eng inklusive. Eben auch das Tech-Update und die Texte in dem Tech-Update, das Christina Kirasoglu gerade schon erwähnt hat. Das erscheint bei uns jeden Freitag, kommt dann in Ihre Inbox. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Christina, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich auch. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit. Oh.